NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht das Pferd. Seit Jahrtausenden ist es Partner des Menschen. Als Nutztier in der Landwirtschaft, bei Feldzügen oder als unser bester Freund in der Freizeit. Wir blicken auf seine historisch wechselvolle Geschichte, berichten über den weltweit einzigartigen Studiengang Pferdewissenschaft, den es in Göttingen seit 10 Jahren gibt, und lassen uns von einer Psychologin erklären, warum das Pferd nicht nur Wohlbefinden garantiert. Außerdem Cyberspionage an deutschen Universitäten, wie Deutschland seinen Forschungsvorsprung verliert. Immer mehr kleine Drohnen werden für die Wissenschaft eingesetzt. Greifswalder Forscher besiegen mit Koltplasma Krankenhauskeime. Und im Durchblicker geht es um Schwarmintelligenz am Beispiel der Ameisen. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Kling. Spionage ist heute eher eine Tätigkeit, in der elegant Daten von Servern kopiert werden. Und die Täter und Opfer können Forscher und Studenten sein, denen man ihre dunklen Geschäfte gar nicht ansieht. Für den Standort Deutschland gibt es reale Gefahren, die Michael Kurt recherchiert hat.
Niemand weiß besser, was genau für Spione an deutschen Universitäten von Interesse ist, als der Verfassungsschutz. Wolfgang Rösemann, Referatsleiter Spionageabwehr beim Niedersächsischen Verfassungsschutz, ist auch für die Wissenschaftsspionage zuständig.
Alles das, was mit Technologie zu tun hat, ist wichtig für andere Staaten. Es gibt Staaten, die sogar in ihren Gesetzen drinstehen haben, dass die Nachrichtendienste Wirtschaftsspionage betreiben sollen. So zum Beispiel auch überraschenderweise Großbritannien. Die besondere Gefährdung ist immer denn da, wenn ein Projektpartner zum Beispiel aus der Rüstungsindustrie kommt. Da kann ich im Grunde schon davon ausgehen, das wird ein Interesse des ausländischen Staates sicherlich hervorrufen.
Darüber hinaus ist jedoch beinahe jede wirtschaftsnahe Forschung ein Objekt der Begierde fremder Staaten. Chinesische Spione orientieren ihre Beschaffungsprogramme insbesondere anhand des 5-Jahres-Planes. Steht dort beispielsweise Lasertechnik und Optoelektronik im Mittelpunkt, richtet sich der Fokus der Spione auch auf den entsprechenden Forschungsbereich. Rösemann mit einem anderen Beispiel.
Wenn ich ein Staat bin wie Russland, der sehr daran interessiert ist, dass er Energie verkauft, also Gas und Erdöl, dann wird er natürlich auch sehr interessiert sein, wie der Stand der Technik bei Fracking ist, weil das ist ein direkter Konkurrent und da kann man ja auch schauen, wie weit sind die, wann muss ich als Staat damit rechnen, dass die nicht mehr mir Gas abkaufen, sondern es selber aus dem Boden holen.
Der Datenschutz hat viel gemein mit dem Schutz vor Wohnungseinbrüchen in der Welt von Herrn und Frau Mustermann, so der Direktor des IT-Centers der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen, Matthias Müller.
Einbruch in ein Computersystem ist so ähnlich wie Einbruch in mein Haus. Und die Schutzmaßnahmen kann man auch irgendwie vergleichen, so mit Schutzmauern und einer guten Haustür. Und auch, dass man halt, wenn man geht, das Haus abschließt und nicht die Haustür offen lässt. Der einzige Unterschied, den man sich halt bewusst machen muss, ist, in der Computerwelt merkt man eventuell gar nicht, dass Daten gestohlen worden sind.
Potenzielle Diebe können beispielsweise Studenten sein. Aufgrund einschlägiger Erfahrungen werden aus Sicherheitsgründen an Forschungen beteiligte Studenten aus bestimmten Ländern besonders unter die Lupe genommen.
Bei Forschungspartnern, die sensiblere Daten haben, da merkt man, ist dieser Aspekt sehr hoch gewertet. Ja? Also da braucht man dann entsprechende Sicherheitsfreigaben, da wird vielleicht nochmal genauer hingeguckt, wo kommt der Forscher her.
Und sogar der Verfassungsschutz wirft ein besonderes Auge auf manch einen Bewerber für ein Aufbaustudium an einer deutschen Universität.
Wir schauen dann auch schon bei der Visumerteilung, woher kommt der, wer entsendet ihn, ist die Universität oder diese staatliche Einrichtung, die ihn entsendet, möglicherweise schon mal in anderen Zusammenhängen auch nachrichtendienstlich aufgetreten. Es gibt in China bestimmte Universitäten, da wissen wir, dass das so passiert. Auch aus dem Iran heraus wissen wir das und diese Leute würden gar kein Visum bekommen.
Aber natürlich ist dieses Auswahlverfahren nicht perfekt. Manche kommen durch. Rösemann nennt als Beispiel einen chinesischen Studenten, der von morgens bis abends im Institut war. Er war morgens der Erste, der dort am Computer saß und auch der Letzte, der abends das Gebäude wieder verließ.
Der war wie eine Arbeitsbiene. Und dann hat man festgestellt, dass er riesige Datenmengen aus den Forschungscomputern herausgesorgt hat. Man kann sich überlegen, wo die Daten geblieben sind. Nur als es festgestellt wurde, war er leider wieder weg.
Solche Studenten sind keine ausgebildeten Spione. Viele möchten sich einfach mit ein wenig Datentransfer in ihr Heimatland dafür bedanken, dass sie die Möglichkeit zu einem Auslandsstudium bekamen. Ein Geschenk, das gerne angenommen wird, insbesondere wenn es aus einem Forschungsbereich stammt, der im Heimatland von großer Bedeutung ist.
gerade ein Universitätsstudium Bergbau und Bodenschätze. Wenn man da mit einem Patent kommt, dann ist man durchaus in diesen Ländern ein gemachter Mann.
Gerade die TU Clausthal-Zellerfeld mit einem Anteil chinesischer Studenten von über 50% ist ein lohnendes Ziel. Nicht nur über Studenten, auch über Professoren hofft die ausländische Spionage an Daten zu kommen. Der Verfassungsschutz warnt davor, sich zum Beispiel in den Hotelzimmern asiatischer Länder sicher zu fühlen und schlägt vor, bei einem Kongressbesuch im Ausland nicht unter dem Namen der Universität einzuchecken. Und auch der IT-Chef der Hochschule in Aachen mahnt Kongressbesucher, auf ihre Daten zu achten.
Na, das ist eine ganze Bandbreite von Tipps über die Verschlüsselung der Daten, damit, falls die Daten geklaut werden, man sozusagen nur eine Bitwüste verloren hat und keine echten Daten, solange der Einbrecher den Schlüssel nicht kennt. Aber natürlich auch, dass man einfach das Laptop nicht unbeaufsichtigt lässt.
Im Ausland wird Spionage an deutschen Forschern nicht weiter verfolgt, anders in Deutschland. Für den Verfassungsschutz ist die Aufdeckung von Spionen eine wichtige Informationsquelle, so Wolfgang Rösemann.
Wer steckt dahinter? Wie sind die Strukturen? Was ist das Erkenntnisinteresse? Die Krönung unserer Handlung wäre, wenn wir jemanden als Agenten identifiziert haben, dass wir ihn umdrehen. So ist der klassische Ausdruck. Also Gegenspionage auch möglicherweise betreiben können, beziehungsweise eine Gegenoperation fahren können.
Die Spionage führt dazu, dass Deutschland seine Forschungsergebnisse nicht mehr mit zeitlichem Vorsprung umsetzen kann und seinen riesigen Wettbewerbsvorteil in etwa 10 Jahren verloren haben könnte.
Michael Kurt über Datenklau in deutschen Forschungseinrichtungen. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Das Pferd ist nicht nur ein klassisches Nutztier wie das Schwein oder das Rind. Es ist vor allem ein Freizeittier. Die Agrarwissenschaftliche Fakultät der Universität Göttingen bietet seit 10 Jahren den Studiengang Pferdewissenschaften an. Das Lernverhalten von Pferden wird in diesem Masterstudiengang ebenso untersucht wie das Sicherheitsverhalten von Reitern. Wieland Gabke mit einer Bilanz zu 10 Jahren Pferdewissenschaften.
Die Pferdebranche war am Anfang noch skeptisch. Die Pferdewissenschaften an der Universität Göttingen sind zu theoretisch, es fehle der Praxisbezug, hieß es 2006. Eine Kritik, die Vivian Gabor nicht teilt. Die Biologin hat Pferdewissenschaften studiert und über das Lernverhalten von Pferden promoviert. 2006 gehörte sie zu den ersten des Fachs.
Wir waren damals der erste Jahrgang und ja, die Skepsis kam wahrscheinlich daher, dass das Umfeld meinte, dass wahrscheinlich so Mädchen gerne ihrem Hobby nachgehen, das vielleicht jetzt studieren können.
Bei Pferdewissenschaften gehe es nicht darum, reiten zu lernen oder den ganzen Tag im Stall zu sein, betont Gabor. In dem Masterstudiengang werde den Studierenden Theorie und wissenschaftliches Arbeiten vermittelt. In 3 Semestern stehen zum Beispiel Ernährung, Haltung und Erkrankungen von Pferden, biologische Grundlagen, Pferdesport oder Pferdezucht auf dem Lehrplan. In dem vorwiegend theoretischen Studiengang gibt es aber auch die Arbeit mit dem Pferd. In Grene im Kreis Northeim betreibt Vivian Gabor eine Pferdepension. Dort können Studierende der Pferdewissenschaften Versuche mit Pferden machen und ihr Verhalten studieren.
Wo verteilen sich die Pferde im Laufstall, auch nach Rangordnung? Wir haben jetzt gerade Masterarbeiten durchgeführt. Da ging es um das Lernverhalten und die Aufmerksamkeit des Pferdes. Das heißt, inwieweit lässt sich das Pferd durch Reize ablenken, wenn wir es auf eine kleine Aufgabe konzentrieren. Und das sind natürlich wissenschaftliche Aspekte, die sehr gut in die Praxis zu übertragen sind.
Wie die Praxis von der Theorie profitieren kann, zeigt auch eine Studie von Christina Ickinger. In ihrem Studium hat sich die 30-Jährige mit dem Sicherheitsverhalten von Reitern beschäftigt. Die Frage lautete: Was sind die ausschlaggebenden Faktoren, die das Sicherheitsverhalten beeinflussen? Dafür entwickelte Ickinger einen Online-Fragebogen.
Und diesen haben wir dann eben online bereitgestellt, um eben Reiter verschiedener Reitweisen, verschiedener Altersgruppen dann auch für die Umfrage zu gewinnen. Haben dann auch wirklich Glück gehabt, dass die Reiter sehr mitteilsam sind und wir hatten über 2500 Teilnehmer.
Eine solide Datenbasis, ergänzt Ickinger. Zwar habe es schon andere Studien zum Thema Sicherheit gegeben, die hätten allerdings häufig nur Reitunfälle oder Risikogruppen beleuchtet. Ickinger wollte aber mehr über das allgemeine Sicherheitsverhalten der Reiter erfahren.
Da hat sich eher herausgestellt, dass Erwachsene oder auch Reiter mit mehr Erfahrung sich tendenziell weniger schützen oder ein, sagen wir, weniger ausgeprägtes Sicherheitsverhalten an den Tag legen. Reiter, die eigene Kinder haben, haben sich mehr geschützt.
Und auch der soziale Druck spielt eine große Rolle, wenn man etwa mit anderen Pferdebesitzern zu tun hat, denen Sicherheit wichtig ist. Wer schon mal einen Reitunfall hatte, neigt eher dazu, für Schutz zu sorgen. Wer aber nur Zeuge eines Unfalls war, sorgt sich weniger um die eigene Sicherheit. Manche erfahrenen Reiter verzichten außerdem gerne mal auf den Reithelm.
Naja, die sind halt für Anfänger. Die tragen nur Anfänger. Wenn man gut reiten kann, braucht man das nicht mehr. Ich glaube, an dem Image muss man ganz erheblich arbeiten und auch an die erfahreneren Reiter appellieren, dass sie eine Vorbildfunktion haben für die jüngeren Reiter.
Maßgeblich sei auch der Reitstil. Im Springen oder Dressurreiten gehöre der Reithelm zur Standardausrüstung, sagt Ickinger. Anders beim Freizeitreiten und vor allem beim Westernreiten.
Reithelm passt nicht ins Bild von dem Westernreiter. Das kommt jetzt erst seit kurzer Zeit, dass es auch spezielle Reithelme eher für Westernreiter gibt, die so ein bisschen anders designt sind, um da die Akzeptanz auch zu erhöhen. Aber die tragen sehr gerne eben auch ein entsprechendes Outfit.
Die Erkenntnisse ihrer Studie kann Ickinger auch in der Praxis verwenden. Nach ihrem Abschluss begann die 30-Jährige, in einem Versandhandel und Fachgeschäft für Pferdesportartikel zu arbeiten. Ihr Studium sei dabei sehr nützlich, erzählt Ickinger.
Das hilft natürlich auch, wenn man die dann als Kunden hat, weil ein bisschen besser weiß, wie die ticken oder was die bewegt und welche unterschiedlichen Zielgruppen es dabei auch gibt.
Die umfangreiche Ausbildung in den Göttinger Pferdewissenschaften zwischen Biologie und Betriebswirtschaftslehre sei eine gute Grundlage für einen Job in der Pferdebranche, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Vivian Gabor. Die Forschung dürfe dabei aber nicht zu kurz kommen.
Es gibt tatsächlich im Ausland viel zum Pferd. Gerade in Amerika wird auch viel zum Pferd geforscht. Und ich finde das sehr wichtig, dass Deutschland da auch ein Forschungsstandort ist und bleibt und damit auch international eben zeigen kann, dass wir in der Pferdeforschung auch schon weit sind.
Begehrt sind die 30 Studienplätze im Masterstudiengang Pferdewissenschaften an der Universität Göttingen nach wie vor. Mit neuen Erkenntnissen in der Forschung und für die Praxis ist also weiterhin zu rechnen.
Wieland Gabke war in Göttingen, wo seit 10 Jahren der weltweit einzigartige Studiengang Pferdewissenschaft angeboten wird. Vor etwa 3.500 Jahren haben die Menschen damit begonnen, Wildpferde zu zähmen und sie als Last- und Reittiere zu nutzen. Heute müssen die Tiere zumindest in den Industrienationen kaum noch Lasten tragen. Dafür erfreuen sie ihre Besitzer als Freizeitpferde. Oder sie werden als Sportpferde trainiert, um auch finanziell erfolgreich zu sein. Die Geschichte von Pferd und Mensch ist auch eine von wechselnden Äußerlichkeiten. Denn deren Fellfarbe war für die Menschen immer wichtig. Ein kulturhistorischer Streifzug von Daniela Remus.
Ich denke, das Pferd sollte nach dem Charakter und nicht nach der Fellfarbe beurteilt werden.
Sagt eine junge Reiterin in einem Reitstall am Rande von Hamburg. An diesem frühen Abend ist hier viel los. Reiter holen ihre Tiere von draußen rein in den Stall, putzen sie, schleppen Sattel, Decken oder Trensen heran. Einheitlich ist hier nichts, weder die Fellfarbe der Pferde noch deren Größe oder Rasse.
Na klar, man hat so ein paar Farben. Ich mag zum Beispiel dunkle Pferde total gern. Aber wenn das Pferd halt ein Schimmel ist, wo man sich dann einfach drin verliebt, dann ist es halt so.
Das Pferd muss mir als Charakter gefallen, sonst ist die Farbe nicht ausschlaggebend.
Ich denke, weiß ist ziemlich doof. Im Matsch, wenn es sich gewälzt hat, sauber zu machen.
Den meisten Reitern ist die Fellfarbe der Pferde heutzutage längst nicht so wichtig wie deren Charakter. Früher war das anders. Während der Bronzezeit 2700 bis 2900 vor Christus und in der Eisenzeit 900 vor bis 400 nach Christus stieg die Zahl der Farbvarianten von 6 auf 9 an, was den Wunsch der Menschen nach neuen Farbmustern zu verdeutlichen scheint. Das hat Arne Ludwig vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin herausgefunden.
Bevor die Pferde domestiziert wurden, also aus Wildpferden Hauspferde geworden sind, gab es drei Fellfarben. Es gab braune Pferde, es gab Rappen und es gab Tigerschecken. Nachdem der Mensch dann die Pferde domestiziert hatte, nahm es explosionsartig die Anzahl der Fellfarbphänotypen zu.
Bis zu 14 verschiedene Fellfarben züchteten die Menschen bei ihren neuen Haustieren. Der Genetiker Arne Ludwig und seine Kollegen wollten bei ihren Forschungen herausfinden, wie sich das äußere Erscheinungsbild der Pferde und damit auch die Gene durch die Haustierwerdung verändert haben. Und neben der Größe der Tiere ist die Fellfarbe dafür das auffälligste Indiz.
Das muss man sich so vorstellen, dass der Mensch aus einem großen Pool von Tieren sich Tiere ausgewählt hat, die er gezielt in den Haustierstand überführt hat. Also mit Sicherheit waren nicht alle Pferde, die man praktisch gezähmt hat, später als Haustiere auch geeignet. Man hat natürlich die Subdominanten, also die Tiere, die praktisch in der Rangordnung relativ weit hinten stehen, die sich deswegen besser zähmen lassen, natürlich auch am Ende leichter zu reiten und zu nutzen sind.
Als besonders attraktiv galten in der Antike hellfarbige oder gescheckte Pferde. Der Ursprung dafür liegt in einem religiösen Motiv, haben die interdisziplinären Forschungen der Berliner Wissenschaftler gezeigt. Genauer gesagt in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Darin tauchen die vier sogenannten apokalyptischen Reiter auf, als Boten des jüngsten Gerichts. Und dort heißt es:
Da sah ich ein weißes Pferd. Und der, der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben. Und als Sieger zog er aus, um zu siegen.
Da war es eben so, dass der einzige positiv belegte Reiter saß auf einem weißen oder weiß gescheckten Pferd. Das war der Reiter des Sieges. Und irgendwann zwischen dem 4. Jahrhundert und dem Mittelalter änderte sich das und dieses ursprünglich positiv belegte Paar mit Reiter und Pferd wurde praktisch zum Reiter der Krankheiten und der Seuchen.
Aber nicht nur die Farbsymbolik hat sich im Laufe der Geschichte verändert, sondern auch die Kriegs- und Waffentechnik. Und auch die hatte Folgen für die Färbung der Pferde.
Zum einen ist es so, dass natürlich mit dem Aufkommen besserer Waffentechniken, also der Kompositbögen, wo man dann größere Distanzen überbrücken konnte oder auf größere Distanzen gezielt schießen konnte, ein einfarbiges Tier natürlich ein schwierigeres Ziel zum Fixieren war als ein weiß gescheckten Pferd.
Fuchsfarbene Pferde trugen ab dann die Ritter zu ihren Schlachten, auch die Kreuzritter im 11. und 12. Jahrhundert. Und zwar nicht nur, weil sie offenbar schwerer zu erkennen waren, sondern auch, weil sie als besonders zuverlässig und robust galten, sagt Arne Ludwig.
Während bis zu der Zeit der Römer hauptsächlich gescheckte und gesprenkelte Fellfarben häufig waren, nehmen diese im frühen Mittelalter ab und es kommen einfarbige Pferde, hauptsächlich Füchse, die dominieren in der Hauspferdepopulation.
Untersuchungen zur historischen Pferdezüchtung hat es bisher kaum gegeben. Deshalb untersuchte das internationale Forscherteam, zu dem nicht nur Genetiker, sondern auch Archäologen und Historiker gehören, mehr als 200 Proben von historischem Pferdeerbgut.
Man guckt sich dann eine bestimmte Anzahl von Genen an und anhand bestimmter diagnostischer Mutationen kann man genau sagen, das war ein Rappe oder das war eine Tigerschecke oder es war ein Fuchs. Und am Ende kann man dann praktisch den Fellfarbphänotyp bestimmen.
Seit 3.500 Jahren haben die Menschen also viel Energie aufgewendet, um den Pferden die Eigenschaften anzuzüchten, die ihnen besonders wertvoll erschienen.
Soweit Daniela Remus über die jahrtausendealte Beziehung zwischen Pferd und Mensch.
Im Jag önskar alla får liten stund och ingen vet att tiden bara står. När stormen vandrar över land så klippan rak och fast, så stadigar din varma hand. Nu
rund 30 Millionen Haustiere waren 2015 in Deutschland gemeldet. Dazu zählen Hunde, Katzen und Pferde. Ihre Zahl steigt seit Jahren rasant an. Psychologinnen der Ruhr-Universität Bochum haben sich in einer aktuellen Studie mit der Frage auseinandergesetzt, ob Haustiere ein Garant für unser Wohlbefinden sein könnten. In einer Online-Studie befragten sie insgesamt 631 Personen. Ich habe die Hauptautorin, die Psychologin Anna Kalitzki, zunächst gefragt, nach welchen Kriterien diese Personen ausgewählt wurden.
Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir über die Uni-Seiten gegangen sind und dort den Fragebogen freigestellt haben zur Teilnahme. Wir sind über verschiedene Internetseiten gegangen, über verschiedene Seiten sozialer Medien und haben da dann erstaunlich hohes Feedback bekommen. Also es haben wirklich viele Personen teilgenommen.
Und schauen wir mal speziell auf die Ergebnisse, die sich auf das Pferd beziehen. Die Reitsportmesse Hippolokika ist in Berlin gerade erfolgreich zu Ende gegangen mit über 22.000 Besuchern. Ist das auch dadurch zu erklären, dass Tierpflege das Wohlbefinden steigert, gegen Einsamkeit und Depressionen hilft und sogar das Risiko von Herzerkrankungen senken soll?
Wir haben uns nicht angeguckt, ob Tierbesitzer glücklicher sind als Nicht-Tierbesitzer, sondern wir haben uns Unterschiede bei verschiedenen Tierarten angesehen. Es gibt tatsächlich viele Studien, die darauf hinweisen, dass Tiere und auch Pferde das Wohlbefinden wirklich erhöhen. Gleichzeitig gibt es viele Studien, die das Gegenteil sagen.
Ja, was löst denn das bessere Befinden, das Wohlbefinden aus in der Beziehung zum Pferd?
Also in unserer Studie haben wir uns verschiedene Faktoren angesehen, die wir einfach aus anderen Studien so mit aufgenommen haben und haben herausgefunden, dass vor allem das Erleben positiver Emotionen das Wohlbefinden bei Pferdebesitzern erhöht, dass auch Pferde, wenn sie das Bedürfnis nach Autonomie erfüllen, das Wohlbefinden stark erhöhen können und auch, dass Pferdebesitzer mehr soziale Rollen in ihrem Leben tatsächlich ausfüllen, also dass das Pferd tatsächlich eine große Bedeutung hat. Und das alles sind Faktoren, die das Wohlbefinden tatsächlich steigern können.
Kann man denn daraus schlussfolgern, dass sozusagen die Pferdebesitzerin oder der Pferdebesitzer aus ihrem Alltag entfliehen und in eine neue Realität eintauchen, wo sie gut abschalten können und wo das Pferd dann die entscheidende zentrale Rolle spielt?
Ja, also es gibt Hinweise darauf in der Literatur, dass man das tatsächlich so sehen könnte. Also es ist so, dass vor allem Pferdebesitzer mehr noch als Katzen- und Hundebesitzer das Gefühl haben, dass die Pferde ihnen so einen richtigen Sinn im Leben gibt, dass das eine starke Bedeutung in ihrem Leben haben.
Und kommen wir mal zu der Studie zurück, die erschien ja im Journal of Positive Psychology.
Ja.
Kann denn eine zu enge persönliche Bindung an ein Pferd auch negative Emotionen auslösen? Ich denke mal an die finanzielle Belastung oder dass gar die Partnerbeziehung dadurch Schaden nimmt.
Ja, das sind alles Faktoren, die wir auch mit untersucht haben. Wir haben nämlich tatsächlich herausgefunden, dass eine starke Bindung schlecht für das Wohlbefinden ist. Das hat uns auch erstmal gewundert, weil man würde ja davon ausgehen, wenn man sehr stark an sein Tier gebunden ist, dann erlebt man viele positive Emotionen, man mag sein Tier, man erlebt mit dem viele schöne Dinge und hat dadurch ein höheres Wohlbefinden. Dem war aber in unserer Studie nicht so. Da muss man überlegen immer, woran kann es liegen? Und es kann einfach tatsächlich sein, wenn man zu stark an sein Tier gebunden ist, hat man vielleicht einfach weniger andere soziale Kontakte, kümmert sich weniger um andere Menschen oder hat vielleicht auch einfach weniger andere Menschen im Umfeld und ist dadurch vielleicht etwas unzufriedener. Dass natürlich auch finanzielle Belastungen und so durch Pferde vor allem höher sind, dem ist auch so. Und das sind tatsächlich Faktoren, die das Wohlbefinden dann auch negativ beeinflussen können. Also besonders, wenn man negative Emotionen viel erlebt. Also wenn man sich viel ärgert, wenn man durch das Tier einfach auch viel Ärger hat.
Sie haben es vorhin schon angesprochen. Ein Ergebnis ist, dass Pferde das Autonomieerleben ihrer Halterinnen und Halter steigert. Was genau ist darunter zu verstehen?
Das ist eine Idee aus der sogenannten Selbstbestimmungstheorie, nach der es drei Grundbedürfnisse gibt, um Wohlbefinden zu erleben. Das ist Autonomie, das Bedürfnis nach Verbundenheit und das Bedürfnis, sich kompetent zu fühlen. Und Autonomie meint vor allem, dass man das Gefühl hat, eine Kontrolle über die eigenen Entscheidungen zu haben.
Welche Unterschiede gibt es bei der Pferdehaltung im Vergleich zu Hunden und Katzen, die ja viel kleiner und pflegeleichter und auch bei der finanziellen Belastung nicht so sehr zu Buche schlagen?
Die finanzielle Belastung bei Pferden ist einfach deutlich höher. Wenn einen die belastet, schlägt sich das einfach negativ auf das Wohlbefinden letztendlich der Pferdebesitzer nieder. Was wir auch herausgefunden haben ansonsten ist, dass Pferde im Grunde das extremste Tier, wenn man das so sagen möchte, in dem Vergleich, den wir gemacht haben, sind. Also Pferdebesitzer erleben tatsächlich die meisten oder am stärksten positive Emotionen. Die haben das Gefühl, dass Pferde eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben einnehmen, dass sie ganz besonders wichtig sind. Also haben einfach sehr hohe Punkte, die das Wohlbefinden ausschlagen lassen. Auf der anderen Seite ist man durch Pferde einfach auch sehr eingeschränkt. Also man kann zeitlich sich nicht so frei bewegen wie zum Beispiel mit einer Katze. Man kann nicht einfach in den Urlaub fahren, man kann nicht einfach mal weg sein. Man muss sich um die kümmern, man hat eine sehr große Verpflichtung.
Das war die Psychologin Anna Kalitzki von der Ruhr-Universität Bochum. Und soweit unser Schwerpunkt zum Stand der Pferdeforschung. Die Musik in der Sendung kommt heute von Fiarill. Die CD mit dem Titel Stilla Tiet erschien bei Butter and Fly Records.
Lüster, lüster still, na die Story verhalle, in die Tale fand die Hart, in der Buch so tief, so sie seh, so wei, so sie Himmel von Socken. Wat zal van door de jongen van de kind? En ons sokkie pa, en ons sokkie pa, en ons sokkie pa. En ons sokkie pa, en ons sokkie pa, en ons sokkie pa. Huis waar.
Viele Menschen in Deutschland leiden nach einer erfolgreichen Operation unter schlechter Wundheilung. Sind multiresistente Keime im Spiel, kann dies zum Tod führen. Hilfe leistet dann die Plasmamedizin, ein relativ neues Wissenschaftsgebiet. Sogenannte Niedertemperaturplasmen, deren Temperatur unter 40 Grad liegt, kommen bereits seit einigen Jahren für therapeutische Zwecke in verschiedenen Kliniken zum Einsatz. Oftmals sind es Geräte in Stiftform, mit der Kardiologen oder Zahnmediziner kleine Wunden erfolgreich behandeln. Jetzt will ein Unternehmen aus Greifswald mit einem neuen Produkt auch die Heilung von großflächigen Wunden revolutionieren. Christian Bölte berichtet.
Ob nach einer plastischen Operation oder als Folge einer Unfallverletzung, Ursachen für großflächige Wunden gibt es viele. Problematisch wird es, wenn die natürliche körpereigene Wundheilung nicht mehr richtig funktioniert und sich multiresistente Bakterien einnisten. Etwa 4 Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an großen und teilweise chronischen Wunden. Doch das könnte sich bald ändern. Denn ein Greifswalder Unternehmen mit dem Namen Cold Plasma Tech hat ein Gerät entwickelt, welches nicht therapierbare Wunden in vielen Fällen heilen und außerdem multiresistente Keime und Bakterien abtöten kann. Die Therapie basiere auf kaltem Plasma, so Projektleiter Carsten Marenholz.
Wir haben uns gefragt, was ist die einfachste Art und Weise, wie man eine Wunde behandelt. Und Kliniker und Patienten haben uns die Antwort gegeben, Wundauflagen. Eine Wundauflage ist etwa wie ein Pflaster. Das heißt, es ist eine flächige, in unserem Fall aus Silikon bestehende Wundauflage, die man direkt auf die Wunde aufkleben kann. Diese Wundauflage wird an eine Spannungsversorgung angeschlossen und es wird großflächig dann an der Unterseite der Wundauflage das kalte Plasma erzeugt. Das ist im Endeffekt ein Gaszustand. Und dieser wirkt dann auf 100 Quadratzentimeter cm auf diese Wunde ein.
Damit das funktionieren kann, sind in der Wundauflage aus Silikon kleine Leiterbahnen eingearbeitet. Wird dann Energie aus der Spannungsversorgung auf diese Leiterbahnen geführt, kann über einen physikalischen Effekt das Plasma direkt an der Unterseite der Wundauflage gezündet werden, so Carsten Marenholz.
Der Effekt nennt sich dielektrisch behinderte Entladung und ist im Endeffekt eine Anordnung von Leiterbahnen und Isolationsschichten, die in einer bestimmten Art und Weise zueinander ausgerichtet werden. Was dann für den interessierten Laien passiert, es entstehen Feldlinien. Vielleicht hat man davon schon mal aus der Schule gehört. Und anhand dieser Feldlinien, die an der Außenseite der Isolation entstehen, wird sich das kalte Plasma erzeugen.
Die Grundlagen für diese Entwicklung stammen vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald. Europaweit die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu Niedrigtemperaturplasmen, deren Grundlagen und technischen Anwendungen. So auch bei der Plasmamedizin, stellt Institutsleiter Klaus-Dieter Weltmann fest.
Die Firma Cold Plasmatec hat 2015 ihren Grundstein gelegt, das heißt, sie ist eine Ausgründung aus unserem Hause. Sie hat ein Silikonpflaster übernommen, welches bei uns in mehrjähriger Forschung entwickelt wurde. Das heißt, die Materialien wurden getestet, es wurde getestet, ob das Plasma stabil läuft. Es wurden erste Untersuchungen gemacht zur Haltbarkeit dieses Pflasters und als dann mehr oder weniger etwas Prototypenähnliches vorhanden war, war es auch soweit, dass man das Risiko eingehen konnte, eine Firma auszugründen. Denn wenn eine Firma ausgegründet wird, muss sie ja relativ schnell in der Lage sein, ein Produkt auch am Markt zu platzieren.
Noch ist das sogenannte Plasma-Patch nicht auf dem Markt und trotzdem werden Carsten Marenholz und sein Team mit diversen Preisen und Auszeichnungen bedacht. Tatsächlich sei das Konzept eines Pflasters mit Plasmawirkung sehr wertvoll. Zu diesem Ergebnis kommt Hans Metelmann. Der 64-Jährige arbeitet als Chirurg und Hochschullehrer an der Universitätsmedizin Greifswald und hat seit vielen Jahren umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Plasmamedizin.
Kaltes physikalisches Plasma stellt im Instrumentarium von Praxis, Klinik, Pflege eine Sprunginnovation dar. Es ist zum ersten Mal möglich, bestimmte chemische Prozesse in Zielzellen, in lebenden Zellen, physikalisch zu beeinflussen. Und diese Zielzellen können multiresistente Erreger sein, also Keime, die auf kein Medikament mehr ansprechen. Oder es können funktionale Zellen der Wundheilung oder des Immunsystems sein. Oder es können Krebszellen sein.
Derzeit ist Carsten Marenholz dabei, Krankenkassen und Kliniken von seinem Produkt zu überzeugen. Bisher sei das Feedback durchgehend positiv.
Interessanterweise habe ich manchmal eher von Klinikchefs eine geteilte Meinung, weil sie hin und her gerissen sind zwischen dem ökonomischen Mehrwert, den ein chronischer Wundpatient bringt, im Gegensatz zu ihrem Auftrag, Patienten zu heilen. Das sind immer sehr spannende Diskussionen, die sich aber letzten Endes dann doch eher in die Richtung wir wollen die Patienten heilen, anstatt wir wollen daran Geld verdienen, in diese Richtung zumindest kippen lassen.
Dennoch sind Carsten Marenholz und seine Mitstreiter zuversichtlich. Derzeit läuft die Zertifizierung, bei der die elektrische Sicherheit des Produktes nachgewiesen werden muss. Die Zulassung als Medizingerätehersteller wollen die Gründer Mitte des nächsten Jahres abschließen. In Greifswald will das Jungunternehmen gerne bleiben, dem Ort im Nordosten, an dem Forschung und Entwicklung des sogenannten Plasma-Patches ihren Ursprung haben.
Soweit Christian Bölte über eine Greifswalder Innovation. Zu Weihnachten werden auf so manchem Gabentisch auch kleine Fluggeräte stehen, Drohnen. Seit China sie in großem Stil produziert, sind sie auch für den Privatmann erschwinglich. Aber Drohnen sind nicht nur zum Spielen da. Lebensretter wie die DLRG, Vermessungs- und Wasserbauingenieure, aber auch Forstämter und Landwirte sind an Drohnen interessiert. Dafür haben sich Wissenschaftler im deutsch-niederländischen Grenzraum Rhein-Waal zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Sie wollen Drohnen so ausstatten, dass sie viele Funktionen der Fernerkundung und Fernüberwachung erfüllen können. Spektors heißt das Wissenschaftsprojekt, das unter Leitung der Hochschule Rhein-Waal in Kleve-Kamp-Lintfort durchgeführt wird.
Sie surren und brummen und fliegen wie von selbst. Drohnen kennt man inzwischen auch als unbemannte Flugkörper, die ferngesteuert fliegen. Ganz ähnlich wie ein Modellflugzeug. Aber es gibt auch andere.
Diese Drohnen können aber eben auch teilweise autonom fliegen, sodass sie dort über GPS-Koordinaten Wege vorgeben und die Drohne folgt dann diesen Weg automatisch. Das würde dann über ein Standard-Fernsteuerflugzeug hinausgehen.
Sagt Rolf Becker, Projektleiter des deutsch-niederländischen Wissenschaftsnetzwerks Spectors der Hochschule Rhein-Waal. Der Drohnenmarkt ist weltweit in Bewegung, so skurril das zum Teil auch sein mag. Zum Beispiel dieses Projekt zweier Drohnenmechaniker in Ostfriesland, die kleine Bierfässer ausliefern, mithilfe einer Drohne, Lothar Freudenberg.
Wir geben quasi nur noch die Telemetriedaten ein in den Kopter, er fliegt los und wir kontrollieren hier im Display, wo sie fliegt, damit wir dementsprechend auch sicher sein können, dass sie angekommen ist.
Höhe 20 Meter, Geschwindigkeit 21 Kilometer pro Stunde.
Die Funktion von Drohnen mit innovativer Technik zu verbessern und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern, das ist das Ziel der deutschen und niederländischen Wissenschaftler. Dann könnten Drohnen auch helfen, Menschenleben zu retten. Ausgestattet mit Lasern können sie Gebäude und Kirchen vermessen. Sie sollen aber auch die Arbeit für die Forstwirtschaft und die Landwirtschaft erleichtern, wie bei diesem Projekt der niederländischen Universitäten Wageningen und Twente. Eine Drohne, angetrieben von 6 Propellern, fliegt über einen Acker.
Mit einem Druck auf den Knopf fliegt die Drohne einen vorgegebenen Flugweg. An Bord hat sie eine Kamera, die Bilder analysieren kann. Drohnen für die Landwirtschaft, das hat Zukunft.
Eine Drohne, die Landwirte beim Precision Farming unterstützt. Dabei will man nicht mehr flächendeckend düngen oder spritzen, sondern nur so viel, wie Boden und Pflanzen wirklich brauchen. Rolf Becker von der Hochschule Rhein-Waal.
Ein Schwerpunkt unserer Erdbeobachtung sind Vegetationserkundungen. Und mittlerweile geht man wirklich so weit, auch einzelne Pflanzen zu erkennen.
Dabei ist es wichtig, die Drohnen mit neuesten Sensoren auszustatten. Zu den wichtigen Sensoren einer Drohne gehören die Kameras, die Bilder von Böden, Wäldern und Feldern liefern.
Wir verwenden verschiedenste Kameras in diesem Projekt. Ein System, was wir einsetzen, ist eine sogenannte Hyperspektralkamera, die es uns ermöglicht, ein Bild zu erstellen, sodass wir an jedem Pixel dieses Bildes die volle Farbinformation aus diesem Pixel haben.
Aus diesen einzelnen Bildinformationen muss allerdings erst ein aussagekräftiges Bild entstehen, das genaue Einblicke in die Verhältnisse von Boden und Pflanzen gibt. Dafür wollen die Forscher bessere Bildverarbeitungsmethoden entwickeln.
Sie müssen sich vorstellen, eine solche Spezialkamera kann nur einen Streifen vom Erdboden aufnehmen, aber in schneller Folge. Und diese Streifen müssen hinterher kombiniert werden. Dazu verwenden wir zum Beispiel GPS-Koordinaten, aber auch Lagesensoren, die auf der Drohne mitgeführt werden. Und es ist wichtig, dass wir die Daten so aufbereiten, dass wir sie hinterher auch mit Karten überlagern können.
Fahrten mit dem Traktor sind mühsam. Mit einer Drohne erscheinen in kürzester Zeit Felder und Wälder in einem neuen Licht. Man kann auch genau bestimmen, so Rolf Becker, wie gesund die Pflanzen auf dem Acker jeweils sind.
Wir können zum Beispiel erkennen auf einem Feld, an welcher Stelle eine Düngung intensiviert werden sollte. Das heißt, es geht darum, das Feld nicht mehr als einen homogenen Acker zu betrachten, sondern sehr genau zu schauen, was ist wo auf dem Feld los. Es gibt Bereiche, wo es den Pflanzen in der Regel gut geht. Es gibt Bereiche, wo die Pflanzen Probleme haben.
Auch für den Naturschutz können Drohnen wertvolle Informationen liefern. Gerade in solchen Gebieten, die sich ungestört entwickeln sollen, ohne dass ein Mensch sie betritt. Rolf Becker und seine Kollegen haben dabei auch das Monitoring von Natura 2000-Gebieten im Blick.
Bei Natura 2000 geht es zunächst einmal darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Das heißt, man möchte auch über die Zeit sehen, wie die Pflanzenbestände sich erholen, wenn eine Nutzungsänderung stattfindet, zum Beispiel eine Extensivierung. Oder man möchte eben auch sehen, wie vielleicht bei veränderten Klimabedingungen sich die Pflanzengesellschaft insgesamt verändert.
Die deutschen und niederländischen Forscher haben den Auftrag, die Hightech-Ausstattung von Drohnen zu einem marktwirtschaftlichen Preis zu entwickeln. Für die Fernerkundung landwirtschaftlicher Drohnen wird nur ein Bruchteil dessen fällig, was große computergesteuerte Maschinen kosten. Für die aufwendige Überwachung von Muschelbänken, Sandumlagerungen im Wattenmeer und schließlich die frühzeitige Erfassung gefährdeter Abschnitte an den wichtigen Deichen in Deutschland und den Niederlanden, dafür sind die Drohnen ebenfalls von Bedeutung, weiß der Physiker Rolf Becker von der Hochschule Rhein-Waal.
Es wäre gut, dort auch mit Drohnen entsprechend sensorisch diese Fälle erkennen zu können. Also gibt es kritische Fälle der Überströmung, gibt es kritische Fälle auch der Unterströmung oder der Durchströmung, zum Beispiel durch Wühltierbefall. Und dort würden wir gerne Versuche durchführen.
Annette Eversberg über Drohnen, die in naher Zukunft allgegenwärtig sein werden.
Notizen aus der Wissenschaft.
Eine schnell fortschreitende Demenz, psychische Auffälligkeiten oder Bewegungsstörungen können auf die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung hindeuten. Diese sehr seltene, tödlich verlaufende Erkrankung war in den 90er Jahren verstärkt aufgetreten, als infolge der BSE-Epidemie in Großbritannien eine neue Krankheit vom Rind auf den Menschen überging. Häufiger sind allerdings genetisch bedingte Erkrankungen oder solche mit unbekannter Ursache. Dabei lagern sich krankhaft gefaltete Eiweiße im zentralen Nervensystem ab und stören die Funktion der Neuronen. So nimmt das Hirn zunehmend eine schwammartige Struktur an und der Patient stirbt meist nach wenigen Monaten. Wissenschaftler an der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie haben jetzt erstmals einen Bluttest entwickelt, mit dem sich die Krankheit diagnostizieren und ihr Ausbruch in einem gewissen Rahmen vorhersagen lässt. Ihre Studie haben sie in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Festtagspfunde lagern sich nicht nur auf den Hüften, sondern auch auf unserer DNA ab. Das ist das Ergebnis einer großen internationalen Studie unter Federführung des Helmholtz-Zentrums München. Sie zeigt, dass ein erhöhter Body-Mass-Index zu epigenetischen Veränderungen an fast 200 Stellen des Erbguts führt, mit Auswirkungen auf die Gene. Während sich unsere Gene im Laufe des Lebens wenig verändern, kann unser Lebensstil direkten Einfluss auf deren Umgebung ausüben. Weltweit sind etwa 1,5 Milliarden übergewichtige Menschen betroffen. Dazu untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Blutproben von über 10.000 Frauen und Männern aus Europa. Weitere Untersuchungen und Langzeitbeobachtungen beweisen, dass ein Großteil der Veränderungen eine Folge des Übergewichts war und nicht dessen Ursache. Auch finden signifikante Änderungen an Entzündungsgenen statt, die für den Fettstoffwechsel sowie für Stofftransport zuständig sind. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Wer sich im Alter um andere Menschen kümmert, tut damit auch sich selbst etwas Gutes. So leben Großeltern, die sich um ihre Enkelkinder kümmern, im Schnitt länger als Großeltern, die das nicht tun. Basis der Erkenntnis waren Daten der sogenannten Berliner Altersstudie aus den Jahren 1990 bis 2009 mit Überlebensanalysen von über 500 Menschen im Alter zwischen 70 und 103 Jahren. Die Forscher verglichen Großeltern, die ihre Enkelkinder betreuten, mit denen, die dies nicht taten. Und auch mit älteren Enkel- oder kinderlosen Personen, die sich um andere Menschen in ihrem sozialen Umfeld kümmerten. Das wirkt sich ebenso positiv auf die Lebenszeit der sich Kümmernden aus. Die Hälfte der Großeltern, die ihre Enkelkinder umsorgten, lebten noch etwa 10 Jahre nach dem ersten Interview 1990. Die Datenanalyse zeigt, dass auch kinderlose ältere Erwachsene, die anderen emotionalen Beistand leisten, davon profitieren können. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Evolution and Human Behavior.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Good night, du går ner finns inte några färger mer. Nu lämnar ljuset land och stad och skogens träd får svarta blad. Rösten i mitt hjärta är min vän. Den kan bara leva och gro. Du kan bara lita på dess varm.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Logistik in großen Warenverteilzentren von Online-Versandhäusern ist hochkomplex. Meterhohe, endlose Reihen von Regallagern. Dazwischen Transportbänder und Hubwagen. Wenige Mitarbeiter. Immer wieder wird versucht zu optimieren. Wie kommen die Artikel möglichst effizient aus den Regalen in das Paket? Am Dortmunder Fraunhofer-Institut arbeitet ein interdisziplinäres Team daran, diese Zusammenstellung noch effizienter zu machen. Stefanie Grimme war bei Messungen dabei.
Die Halle hier des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik in Dortmund ist ungefähr so groß wie zwei Turnhallen hintereinander. Und darin steht gar nicht so viel, aber ungefähr 50 Shuttle, die sind gelb, sehen ein bisschen aus wie Go-Karts, sehr kantige Go-Karts, allerdings ohne Fahrersitz. Und die sollen jetzt von einem Regallager Kisten transportieren und abholen. Und dafür ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin Jana Joost hier. Und die sagt jetzt per Computer diesen 50 Shuttles, was sie zu tun haben.
Ich gebe den Fahrzeugen im Endeffekt nur noch vor, welche Kiste sie zu welcher Station bringen müssen. Alles andere entscheiden die Fahrzeuge untereinander selbst. Ich habe im Endeffekt gesagt, dass 10 Transportaufträge erfüllt werden müssen. Das heißt, es werden 5 Kisten ausgelagert aus dem Regal und 5 Kisten wieder eingelagert.
So, und jetzt fährt da hinten auch schon ein Shuttle los. Es leuchtet blau, dreht sich. Und da kommt auch schon der nächste. Und die fahren jetzt aber in komplett verschiedene Richtungen, ist das richtig?
Genau, die haben ja unterschiedliche Ziele, die haben unterschiedliche Positionen im Regal und auch unterschiedliche Startpositionen. Also die organisieren sich jetzt gerade. Wir haben vorne einen Lift und hinten einen Lift, über den die Fahrzeuge die Ebenen wechseln können. Und jetzt müssen sie halt prüfen, welchen Lift sie benutzen dürfen und welches Fahrzeug als erstes reinfahren darf.
Die Wagen fahren hier auf Schienen durchs Regal, holen sich die Kisten ab. Zum Teil müssen sie mehrere Etagen überwinden. Das machen sie, indem sie zu einem Aufzug fahren. Im Moment, finde ich, sieht das ja sehr unkoordiniert aus, was die Geräte hier machen.
Ja, das mag für uns vielleicht so sein, weil wir gar keine Linien oder gar keine Punkte in der Halle erkennen können. Die Fahrzeuge haben halt 2 Laserscanner, einen vorne, einen hinten und über diesen navigieren sie frei.
Das eine Fahrzeug ist jetzt zum Lift im Regal gefahren, hat sich eine Etage hochfahren lassen mit dem Lift, fährt jetzt im Regallager zu einer bestimmten Kiste, fährt der Greifarm aus, holt sich die Kiste und jetzt fährt der Shuttle weiter, um dann wieder zu einem Lift zu fahren auf der anderen Seite des Regals und dort dann mit der Kiste zusammen runterzufahren zu der Station, wohin die Kiste denn soll. Woher wissen denn die Shuttles jetzt, wo sie so lang fahren müssen?
Die erstellen sich eine Karte, wie der Raum aussieht, wo die Stationen sind und planen dann ihre Bahn. Wenn auf einmal Hindernisse auftreten auf dieser Bahn, sei es ein anderes Fahrzeug, Menschen, halten sie entweder an und warten oder sie umfahren das Hindernis, um wieder zu der Station zu kommen.
Das Besondere an diesen Fahrzeugen hier ist, dass sie nicht von einer Station gelenkt sind, sondern im Prinzip autonom sind. Also sie steuern sich selber. Und dafür brauchen sie die sogenannte Schwarmintelligenz. Sören Kerner ist hier der Abteilungsleiter von der Automatisierungstechnik im Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Wie machen die Geräte das?
Jedes dieser Fahrzeuge ist autonom, hat eine eigene Recheneinheit, hat eigene Sensorik, um die Umgebung wahrzunehmen, so wie wir Menschen die Augen haben, um unsere Umgebung wahrzunehmen und unser Gehirn, um Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu uns Menschen sind diese Fahrzeuge aber untereinander vernetzt. Das heißt, über entsprechende Kommunikationsprotokolle können Informationen über die Umgebung direkt von Computer zu Computer ausgetauscht werden. Die Entscheidung trifft jedes Fahrzeug aber selbstständig. Ob es dann jetzt entsprechend wartet auf ein anderes Fahrzeug oder zum Beispiel selbstständig das Paket abholt.
Um mich herum fahren jetzt die ganze Zeit Fahrzeuge. Erstaunlicherweise fahren sie mich tatsächlich nicht um, weil sie ja Sensoren haben, die Hindernisse erkennen. Das sieht zwar alles relativ unkoordiniert aus, wie die Shuttles hier fahren, aber die ersten sind jetzt zu den Stationen gekommen, wo sie hin sollen und laden dort auch die Kisten ab. Das alles sieht recht chaotisch aus und sehr unstrukturiert, ist es aber vermutlich nicht.
Es gibt Regeln, denen dieser Schwarm von Robotern folgt. Vergleichbar ist dies vielleicht mit einem Ameisenschwarm, in dem man nicht vorhersehen kann, was das einzelne Individuum tut, aber wo sie mit Sicherheit vorhersagen können, wenn sie auch einen Kuchenkrümmel irgendwo auslegen, dass sich dorthin eine Ameisenstraße bilden wird.
Eine Ameisenstraße hat sich hier noch nicht gebildet. Das liegt aber sicherlich daran, dass hier nicht ein Kuchenkrümel transportiert werden muss, sondern dass die Shuttle ja ganz unterschiedliche Aufträge haben. Aber die Pakete kommen an ihr Ziel an, ohne großer menschlicher Hilfe. Das ist dann auch der Vorteil oder auch Nachteil, je nach Sichtweise, zu klassischen Lagerhallen. Hier wird kaum noch Personal gebraucht, das irgendwie mit Hubwagen oder anderen Hilfsmitteln Kisten aus Regalen holen muss. Noch arbeiten die Forscher allerdings hier daran, das System zu optimieren. Ob und wann es in Logistikzentren so, wie es jetzt hier steht, zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Stefanie Grimme berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam von Fiarill. Die CD mit dem Titel Stilatit erschien bei Butter and Fly Records. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.